Sag mal, Patrick, bist du schon mal zufälligerweise ins falsche Stadion gefahren?
Nee, noch nie, um ehrlich zu sein. Noch nie.
Ja.
Ich bin mal auf einen falschen Sportplatz gefahren, tatsächlich, als ich ein Kreisligaspiel gepfiffen habe, aber kam dann zum Glück noch rechtzeitig an. Aber in ein falsches Stadion, wenn du so willst, noch nicht. Zumindest beruflich nicht.
Ja, ich habe nämlich eben bei Twitter oder X, wie auch immer, gelesen, ein Barcelona-Fan hatte ein Ticket für das Champions-League-Spiel in Newcastle, aber aus London fuhr er in den falschen St. James Park statt zu Newcastle United ins 500 Kilometer entfernte Exeter zum Stadion Namensvetter. Immerhin, der Verein, Zitat, sowieso das geilere Stadion, spielte auch und gab ihm ein kostenloses Ticket.
Ja, das ist natürlich eine geile Geschichte.
Ja,
Ah, oh Gott.
ja.
Ja,
Ja, ist
Newcastle.
natürlich bitter, ja. Also ich hoffe, dass der nicht extra noch aus Spanien angereist ist, aber wenn er aus London dahin gefahren ist, nehme ich mal an, er ist von Barcelona nach London geflogen und hat dann einfach seine Mannschaft nicht spielen sehen. Hast du gestern Fußball geguckt?
Ich habe gestern, um ehrlich zu sein, nicht Fußball geguckt. Ich habe, wir hatten nämlich eine Verabredung, meine Frau und ich, und habe sehr oft aufs Handy geguckt und habe dann sehr früh schon gemerkt, wie verrückt diese beiden Fußballspiele waren. Natürlich habe ich mir dann nochmal Highlights angeguckt, aber ich habe leider gestern nicht live Fußball geguckt, um ehrlich zu sein.
Also das war, muss ich sagen, von den Bayern, für alle, die es nicht gesehen haben, Spiel, das man sich vielleicht nochmal angucken sollte, angeblicher gegen einen Gegner, gegen den Borussia Dortmund zuletzt auch relativ auf den Sack bekommen hat. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Erstmal, Patrick Berger ist zu Gast. Ihr habt ihn längst erkannt von Sky, der Transferexperte im deutschen TV überhaupt, was den Fußball angeht. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und du sitzt natürlich im Auto in Dortmund, weil es gab heute eine große Meldung, auch bei euch, und Felix Metscher hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über den Abgang von Julian Brandt. Es gibt natürlich bei den Fans vor allem wahrscheinlich wieder Sancho-Träumereien. Ja, ist das überhaupt sinnvoll? Da hast du auch mit deinem Kollegen Jesko von Eichmann bei Auf Süd, bei eurem Podcast zum BVB schon drüber gesprochen. Das machen wir hier an dieser Stelle natürlich auch. Und was ich noch einbringen muss, ich habe gerade eben noch ein Video gesehen. Da gab es eine Umfrage, muss bei der EM 22, nee, 22, 24 natürlich in Dortmund gewesen sein. Auf jeden Fall
Ja,
war es
okay.
dort. Da wurden italienische Fans nach dem besten italienischen Fußballer aller Zeiten gefragt. Ja? Und für mich kommen da so drei, vier, fünf Namen in Frage. Welche Namen schweben dir da vor?
Nesta, Maldini, Oh, ich finde sowas ja eh immer schwer. Ich finde sowas, um ehrlich zu sein, auch bei deutschen Spielern schwer. Gehst du bei den beiden schon mal mit? War natürlich Verteidiger. Wir sind, glaube ich, viel bei
Ja,
Verteidigern.
die war natürlich fantastisch, auf jeden Fall.
Filippo Inzaghi hat natürlich auch eine unfassbare Quote gehabt, auch wenn der immer im Abseits
Ja,
gestanden ist.
natürlich. Aus seiner Sicht hat er nie im Abseits gestanden.
Aus seiner Sicht nie. Aus seiner Sicht nie. Das ist richtig. Boah, das ist schwer. Wahrscheinlich kannst du Buffon noch mit reinnehmen als einer der besten Torhüter. Wer sind deine drei?
Roberto Baggio, auf jeden Fall.
Baggio, klar, ja.
Ich würde sagen, Paolo Maldini auch. Und dann muss man schon echt überlegen. Ja, sie hatten natürlich mit Gigi Buffon eine absolute Torhüter-Legende. Hatten sie davor mit Dino Sof auch, beide
Dinosaur,
Weltmeister
genau.
geworden. Ja, Andrea Pirlo hat natürlich auch den italienischen Fußball sehr geprägt, muss man
Ja,
auch sagen.
definitiv. Ja.
Also die hatten schon einige Legenden. Aber als dann der Name Balotelli fiel und später noch der von Jorginho, dem eingebürgerten Brasilianer,
Ja.
da war es bei mir vorbei. Ja,
Da
da
war es
musste ich das
vorbei
Video
bei dir.
abbrechen und konnte nicht weitergucken. Ja. Wir
Oh
sprechen
Gott.
heute
Wer hat denn das
vielleicht
entschieden? Das ist ja
über
Wahnsinn.
BVB-Legenden. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir sprechen heute vielleicht über BVB-Legenden. Wir sprechen ganz kurz noch über ein nicht so legendäres Fußballspiel. War ja auch dann im Rahmen des Spiels beziehungsweise danach auch bei euch Lars Ricken am Tisch bei Sebastian Hellmann und Kollegen dann noch mal ein bisschen ausführlicher über die Personalie Julian Brandt gesprochen hat. Darüber lass mich nur kurz deine Meinung dazu wissen. War es für dich eine rote Karte und vor allem war es am Ende für dich ein Elfmeter?
Also warte mal, war es eine rote Karte? Du sprichst jetzt, bin ich gerade am Überlegen, du sprichst vom Köln-Spiel natürlich und dann dem meinst du die rote
Ja,
Karte
genau.
an Pusey Simpson, ne? Ja, also war für mich eine
Ja,
rote
genau.
Karte, war für mich richtig, dass korrigiert wurde, dafür ist der VAR dann da und das haben die Kölner am Ende ja auch so akzeptiert. Ich muss sagen, bei der Rot- oder bei der Elfmeterentscheidung gegen Koto ist es, wenn du die aktuelle Regelauslegung ansiehst und die vielen kruden und vielleicht auch falschen Elfmeter, die gepfiffen wurden, wahrscheinlich korrekt zu sagen, ich pfeife den. Du siehst ja mittlerweile auch an der Reaktion, selbst BVB-Fans, selbst BVB-Verantwortliche, ob es Niko Kovac war, ob es Lars Ricken oder Sebastian Kehl war, dass sie dann am Ende sich hinstellen und sagen, wenn wir in der Situation sind, hätten wir uns tierisch aufgeregt. Ich finde trotzdem, der Ball ist lange in der Luft, Koto springt hoch zum Ball. Demnach haben wir schon mal die natürliche Körperhaltung. Er hat den Arm nicht über der Schulter, was ja sofort dann auch ein Zeichen dafür wäre. Unnatürliche Körperhaltung, Elfmeter. Er ist also quasi im Hochspringen. Der Arm fällt dann so ein bisschen runter und dann prallt er links ran. Also es ist für mich keine aktive Handbewegung zum Ball, sondern der Ball fällt dann runter an die Hand und dann ist es für mich auch keine extrem krasse, da hatte ich auch Diskussionen mit Jasko von Eichmann, extreme Veränderung der Flugkurve oder des Balles, sodass dann am Ende der Kölner so komplett ins Straucheln gerät. Deshalb ganz ehrlich, nach eigentlich, wie ich den Fußball kenne, will ich nicht, dass so ein Elfmeter gepfiffen wird, weil ich die Absicht schon hervorheben will. Das sehe ich da nicht. Und deshalb war ich ein bisschen überrascht. Vielleicht bin ich mit der Meinung nicht ganz alleine, aber zumindest nicht in der Mehrheit, weil die Mehrheit doch sagt, es ist einer. Aber ich glaube, die vielen falschen Entscheidungen und die vielen unklaren Formulierungen haben dazu geführt, dass mittlerweile sogar Leute vom BVB, die verantwortlich sind, dann sagen, ja, wahrscheinlich war es ein Elfmeter. Aber irgendwie blickt keiner mehr so richtig durch.
Also ich habe tatsächlich komplett deine Meinung, weil ich will solche Elfmeter im Fußball nicht sehen. Ist ja jetzt natürlich einfach, meinerseits zu sagen. Ja, du siehst hier ein paar schwarz-gelbe Klamotten im Hintergrund. Von daher bin ich jetzt auch nicht komplett objektiv. So ehrlich muss ich an der Stelle sein.
Ja.
Aber solche Elfmeter sind doch genau diese Elfmeter, wo wir bei anderen Spielen, die uns gar nicht betreffen, hinterher darüber diskutieren, ja, musste das jetzt ein Elfmeter sein? So, und die Flugkurve des Balles wurde nicht entscheidend verändert. Es ist nicht so, dass der Kölner dahinter einschussbereit stand und den sofort Volley in die Maschen gehämmert hätte. Das auch nicht. Also von daher, für mich ist das kein Elfmeter. Und ja, er vergrößert natürlich die Körperfläche ein bisschen, aber du hast ja auch gesagt, die Hand ist jetzt nicht über dem Körper. Von daher ist es für mich vor allem eins nicht, es ist keine glasklare Fehlentscheidung. Und dann ist deshalb ja sowieso der Punkt, ist es keine glasklare Fehlentscheidung, darf der VAR nicht eingreifen und deswegen ist es für mich auch so okay. Man kann aus Kölner Sicht darüber debattieren, dass es ein Handelfmeter hätte sein müssen, aber auch die hätten sie sich aufgeregt, wenn sie den gegen sich bekommen hätten. Das ist für mich dann irgendwie so eine Doppelmoral, weißt du?
Ja, also 100%. Ich gehe da komplett mit dir mit. Es ist, also ich habe deinen Tweet, glaube ich, auch gesehen, ne, wo du gesagt hast, eine klare Fehlentscheidung. Also ich glaube, irgendwann wurde es, da müssen wir ja auch wieder hinkommen, dass wir dann darüber reden, dass es nicht sofort immer heißt, ja, der VAR oder der Schiri muss es sich wenigstens angucken. Nein, er muss es sich angucken, wenn es ein klarer Fehler ist. Bei Elfmeter sieht die Empfehlung schon etwas anders aus, bei strittigen oder bei unklaren Entscheidungen. Wenn du das Gefühl hast, du liegst vielleicht falsch oder der Schiri liegt falsch, kannst du schon auch als VAR im Keller sagen, guckst dir lieber nochmal an. Das geht bei Elfmetersituationen schon. Anders als jetzt bei einem normalen Foul im 16er, wobei da bei einer Auslegung rote Karte natürlich auch rausgegangen werden soll und muss. Aber irgendwie müssen wir mehr Klarheit reinbekommen, auch in das Handspiel. Also so wie die Handspielregel jetzt ist und teilweise auch gewertet ist, blickt keiner mehr so richtig durch, sind die Schiris auch nicht mehr so richtig bei 100%. Weiß nicht, ob man es vereinfachen muss und irgendwann sagen muss, Hand ist Hand. Dann sagen aber vielleicht auch wieder viele, ja, die Spieler können so gut Fußball spielen, die fangen dann an, absichtlich an die Hand zu schießen. Vielleicht müssen wir dann dahin kommen, zu erkennen, war das ein absichtlicher Schuss dann an die Hand oder nicht. Keine Ahnung, aber so wie es jetzt ist, finde ich sehr unbefriedigend.
Ich finde es auch sehr unbefriedigend. Ich würde die Regel vielleicht dahingehend anpassen. Verschafft sich der Abwehrspieler aktiv einen entscheidenden Vorteil, ist es auf jeden Fall mal Elfmeter, weil das ist ja klar. Verschafft er sich einen entscheidenden Vorteil, vielleicht auch nur passiv, dann vielleicht auch. Klar, dann kannst du immer diskutieren bei jeder Situation, ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Aber das ist nicht so, dass das jetzt nicht so wäre. Ja, und dann auch mit dieser T-Shirt-Linie und so. Also wenn ich das schon höre, das ist für mich schon, ist äußerst schwierig.
Ja, 100%. Irgendwie versteht es keiner so richtig. Und das Absurde oder das Komische ist ja dann auch noch, dass der DFB am Ende ja sogar gesagt hat, eher Elfmeter, dass da wahrscheinlich sogar am Ende eine falsche Entscheidung vorlag. Also das finde ich so manchmal, ja, also irgendwie tun sie sich dann auch manchmal keinen Gefallen. Auch jetzt zuletzt wir haben jede Woche oder jedes Wochenende dann das Gefühl, dass sie sich hinstellen und sagen, ja, den hätte man doch geben können, den hätten sie nicht geben können. Also, dass sie sich da dann auch manchmal, wenn ich sage, uneins sind, aber da vielleicht irgendwie mehr eine Stringenz und Klarheit reinbekommen. Und das ist das, was ich auch von Schiedsrichtern oft in direkten Gesprächen höre, weil Ich war ja selbst mal Schiedsrichter, jetzt nicht auf dem absoluten Top-Niveau, bis zur damals Hessenliga als Assistent und bis zur Bezirksoberliga gepfiffen. Lang ist es her, aber zumindest habe ich das auch so ein bisschen, ich habe immer auch ein Herz für die Schiris und ein Gefühl dafür, weil ich weiß, wie schwer es ist, wie gesagt, auf ganz kleinem Niveau, ich will mich nicht mit denen vergleichen, da Entscheidungen zu treffen. Aber ein bisschen mehr Klarheit, ich glaube, das wäre schon für alle gut.
Ich habe mal ein langes Gespräch geführt vor ein paar Monaten für ein Buch, das ich schreibe, mit Dennis Eitekin. Und der hat gesagt, dass natürlich vor allem die Kommunikation auch mal entscheidend ist zwischen dem Schiedsrichter auf dem Platz und den Spielern auch. Also wie wird den Spielern dann auch teilweise etwas erklärt und sind die auf verbaler Augenhöhe unterwegs? Da wird da nicht nur gemeckert und diskutiert. Ich halte ihn natürlich auch mit seinem ganzen Auftritt für einen überragend guten Schiedsrichter, weil natürlich auch das Gefühl immer vermittelt wird, dass die Spieler den maximal respektieren. Ja.
Ja. Ja,
ist natürlich auch relativ groß, gar keine Frage, aber das ist auch ein Punkt. Lass uns auch ganz kurz noch über die Leistung des BVB insgesamt sprechen. In Überzahl haben sie lange gespielt und sie haben eben nicht dieses dritte Tor gemacht. Für mich war diese zweite Spielhälfte ein bisschen exemplarisch für alles, was mit reinspielt in Richtung Borussia Dortmund gewinnt keine Titel, ist nicht eiskalt genug. Spieler wie Brandt sind gut, aber eben nicht sehr gut. Hat diese zweite Spielhälfte genau dazu gepasst, weil ja eben auch Julian Brandt, der dann danach großes Thema war und der dieses Tor auch super vorbereitet hat von Maxi Bayer, dass man dann nicht eben so einen Killerinstinkt hat, also klassisch BVB?
Ja, klassisch BVB. Ist ja nicht das erste Mal in der Saison, dass der BVB sich dann zu so einem Sieg krampft, dass der BVB es versäumt, dann aufs Dritte, aufs Vierte zu gehen. Das hat auch die Bosse, Kehl, Ricken, vor allen Dingen auch Trainer Kovac, enorm missfallen. Deshalb gab es da auch nochmal deutliche Worte an die Mannschaft. Sie müssen jetzt natürlich auch gerade gucken, dass sie nicht diesen Spannungsabfall reinkriegen, weil sie aus allen Wettbewerben raus sind, beziehungsweise in der Bundesliga nur noch, in Anführungszeichen, ist natürlich auch ein Erfolg, aber den zweiten Platz dann, mit den sie ja jetzt schon mit Vorsprung haben, untermauern können. Da müssen sie aufpassen, dass nicht so eine Art Schlendrian reinkommt. Aber genau das ist es. Eine Mannschaft wie Köln, die eigentlich schon stehen K.O. ist, dann nochmal so ins Spiel reinkommen zu lassen und dann ja am Ende auch irgendwie Glück zu haben, dass du dann hinten raus nicht noch in so eine Problemsituation kommst. Also da müssen sie einfach einen Zahn zulegen. Und das ist ja dann diese ewig lodernde Kritik, die es gibt. Klar, an der Kaderzusammenstellung, aber auch am Trainer, der ein Pragmatiker ist, der die Mannschaft zwar defensiv stabilisiert hat, keine Frage, aber der ihr vielleicht auch nicht immer so das Rüstzeug dann mitgibt, zu sagen, hey komm Jungs, jetzt offensiv nach vorne legen, zumachen. Das ist was sie sich auf jeden Fall für die neue Saison vornehmen müssen. Wir haben keine Mentalitätsdebatte mehr, auch wenn es jetzt mal so nach Bergamo aufgelodert ist, wieder kurz. Das nicht, das haben sie schon überwiegend begriffen, aber Qualität, und da finde ich, sind wir eher bei der Qualitätsfrage, Qualität ist es für mich dann auch, siehe die Bayern in Bergamo, die dann nach dem 3-0 nicht aufhören zu kicken, sondern Vollgas geben, da bis zum bitteren Ende den Sack einfach zuzumachen und, wie es heute in der Fußballersprache heißt, so ein bisschen maziös, das Team früher zu killen oder den Gegner. Und das müssen sie einfach lernen.
Ich habe mir gestern dann völlig bewusst auch nach dem Spiel der Bayern die Berichterstattung bei Sky Italia angesehen, weil die ja dann nochmal einen ganz anderen Blick darauf haben. Die haben die Bayern in allerhöchsten Tönen gelobt. Aktuell für die der Favorit überhaupt, um die Champions League zu gewinnen. Auch die Kollegen da um Kate Abdo und Thierry Henry und so weiter haben da auch gesagt, Bayern absolut der Spitzenkandidat. Und das ist eben dann der Unterschied in der Qualität. Und wie du gerade beschrieben hast, sie haben dann einfach so viel Bock auch noch, das nächste und das nächste und das nächste Tor zu erzielen, und das waren ja auch nicht irgendwelche Tore, die waren fantastisch herausgespielt, und das ist dann eben der Unterschied und vielleicht auch die perfekte Überleitung zu dem Thema oder der Personalie der Woche, bis eben heute dann diese Vertragsverlängerung von Felix Metscher bekannt wurde. Julian Brandt ist dann nach 7 Jahren Borussia Dortmund, was für ein Spieler in der Vereinshistorie, wenn er diesen Verein verlässt?
Das ist eine gute Frage, die wir uns auch gestellt haben. Übrigens, nicht wundern, ich gucke immer so ein bisschen, Sascha, du kennst das ja hier auf der Geschäftsstelle Sport oder in Prag.
Ja.
Ich gucke immer nach rechts, ich weiß nicht, ob ich euch das mal zeigen kann, denn hier ist das, hier ist die Geschäftsstelle, ne? Da ist das Auto von Niko Kovac, da ist das Auto vom Felix Metscher, da ist das Auto von Niko Kovac, und der Felix Metscher ist gerade zur Unterschrift hierher gelaufen und wir sind ja immer wieder live gewesen, auch für unser Programm. Ja, und oben müsste er dann so bald rauskommen, um die Fotos zu machen. Und da warten wir gerade so ein bisschen, was passiert. Deswegen schaue ich immer ein bisschen nach rechts. Aber zu dem kommen wir gleich. Deine Frage, was für ein Typ Julia oder wo Julian Brandt sich einreiht. Ich habe das schon mal zu Jesko gesagt in unserem Podcast. Ich bin der festen Meinung, wenn Julian Brandt, abgesehen vom DFB-Pokal mit Borussia Dortmund, was Richtiges gewonnen hat, ich will den DFB-Pokal nicht abwerten, aber es war dieser Corona-DFB-Pokal, leider nicht mit Hunderttausenden von Fans am Borsigplatz. Das wertet das so ein bisschen ab. Jetzt nicht die Leistung, aber natürlich diese Wucht, die so ein Titel dann am Ende auch hat. Wenn er Meister geworden wäre mit dem BVB oder im Champions-League-Finale gegen Real Madrid dann noch was Zählbares mitgenommen hätte, dann wäre er für mich in der Riege der Borussen schon nicht ganz weit oben, aber schon oben dabei. Und so muss man am Ende sagen, Julian Brandt ist in den 7 Jahren von Borussia Dortmund ein Gesicht oder vielleicht das Gesicht der Krise, steht wie kein zweiter personifiziert für den Auf- und Ab-BVB, für den BVB, der ins Champions-League-Finale kommen kann und überraschen und überzeugen kann, aber steht auch für Niederlagen gegen Augsburg, Mainz und schieß mich tot. Also die Scorer sind ja, glaube ich, da sind wir uns einig, über jeden Zweifel erhaben. Knapp 300 Pflichtspiele, über 120 Scorer, Torbeteiligung direkter Natur. Da sind gar nicht mal die vorletzten Pässe mit inbegriffen. Das ist schon top. Nur hat Julian Brandt eben auch wahnsinnig viele Spiele gehabt. Da hat er vielleicht mal eins vorgelegt, aber war sonst unsichtbar. Und das ist dann natürlich ein bisschen zu wenig. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ist er das vom Naturell überhaupt? Er ist nämlich kein Führungsspieler, nie gewesen, wird es auch nicht mehr. Er ist auf seine Art und Weise ein beliebter Verbindungsspieler in der Kabine, einer, der die verschiedenen Gruppen zusammenhalten kann, auch einer, mit dem sich ein Trainer mal austauschen kann, einer, der den Verein auch, wenn es auf den Sack ging, sich vor der Kamera gestellt hat und das ordentlich gemacht hat. Ne? Also darf man auch immer nicht vergessen, keiner, der sich weggeduckt hat. Aber er ist halt eben jemand, der für dieses komplette Hin und Her dann eben auch beim BVB steht. So, und da muss man, finde ich, eher so ein bisschen die Frage auch erörtern, hat man ihm manchmal auch zu viel zugemutet? Ja, Mega-Juwel, 25 Millionen Euro, Bayer 0 für Leverkusen, große, große, große Erwartungen. Aber war er immer dieser Spieler, in der er auch vielleicht reingedrängt wurde oder ne, als der er auch gesehen wurde? Und hat der BVB vielleicht auch genug getan als Führung, als Club, sich dann in entscheidenden Momenten vielleicht auch mal vor ihn zu stellen, weil es da, glaube ich, auch schon andere Spieler in Führungspositionen gab, die da dann vielleicht das Schiff dann irgendwie manövrieren hätten müssen. So, aber sie haben es ja auch selbst am Ende mit zugelassen, indem sie ihm die Nummer 10 gegeben haben, die Binde oder mit in diese Riege der Binde dann haben aufsteigen lassen, mehr Verantwortung. Das waren, glaube ich, alles Themen, die wollte er selbst gar nicht so richtig und hat das irgendwie so mit aufgezwungen bekommen. Also, er steht demnach für einen Spieler, der mehr aus sich hätte rausholen können, der mit dem BVB mehr hätte gewinnen können, um dann ganz großer zu sein. Und so geht er ein als einer der dienstältesten Borussen, der unfassbar schöne und wichtige Tore gemacht hat, aber so richtig viel haften bleiben in 10, 20, 30 Jahren, außer dass man sagt, richtig korrekter und toller Typ und begnadeter Fußballer, aber irgendwie hat so das letzte etwas gefehlt. Das habe ich lang gesprochen. Wie siehst du?
Weißt du, ein Spiel? Ja, kein Problem. Dafür bist du ja auch hier zu Gast, damit wir deine Meinung hören können. Ich muss dir wieder bei einigen Dingen auf jeden Fall zustimmen. Und wenn du es nicht selber erwähnt hättest, hätte ich die Nummer mit der Nummer 10 auch definitiv erwähnt. Weil ich glaube, das war so spätestens der Moment, wo alle dann erwartet haben, dass er noch mal ein höheres Level erreicht. Und du hast ja dann auch gesagt, vielleicht waren die Erwartungen zu hoch. Ich fand 25 Millionen Euro für den Julian Brandt, den man damals aus Leverkusen geholt hat, einen guten Preis. Ich habe diesen Deal damals sehr gelobt. Ich hatte große Hoffnung in Julian Brandt gehabt. Aber das war ja auch tatsächlich schon damals bei der Nationalmannschaft so. Ich kann mich auch erinnern an Turniere, EM 2016, da hätte er eigentlich viel mehr spielen müssen, hat aber die Möglichkeiten von Jogi Löw damals nicht bekommen. Also es fehlte immer ein bisschen was. Und es fehlte jetzt auch dieser letzte finale Schritt, weil es kann ja sein, dass er dieses Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere beim BVB in der Bundesliga zweistellig trifft. Ja, also das ist ja noch möglich, ne? Wer weiß, ob das passiert oder nicht. Es wäre ja irgendwie schon verrückt, dass das genau in seiner letzten Spielzeit in diesem Trikot dann passiert. Aber ich finde, und du hast die Führung seitens des Vereins da schon angesprochen, dass man das eventuell einfach nur falsch eingeschätzt hat. Dass man gedacht hat, okay, der bekommt jetzt die Nummer 10, der muss diese Rolle auch mal ausfüllen, aber nicht jeder ist der Typ dafür. Und ich finde schon, ich habe ja auch einige Male das Vergnügen gehabt, tatsächlich mit Julian Brandt in der Mixzone zu stehen. Tolle Aussagen. Du hast gesagt, er hat sich nie weggeduckt, auf gar keinen Fall. Auch nach Niederlagen war er
auch, ne?
Bei den Reportern, ja, sehr reflektiert, ja, super reflektierter Typ. Und ich glaube, da würde auch nie ein Fan sagen, das ist ein schlechter Kerl. Im Gegenteil. Ich glaube, dass der sehr beliebt ist und sich sehr, sehr viele Borussen gewünscht hätten, dass er irgendwann komplett durchstartet. Deswegen ist auch die Debatte bei Social Media echt heftig. Die einen sagen, gut, dass er endlich weg ist, man musste den Schnitt mal machen. Oder andere sagen, ah, es trifft leider den Falschen, warum nicht da schon kommuniziert bei Emre Can oder Niklas Süle oder anderen. Das kann ich alles in Teilen vielleicht auch nachvollziehen. Aber was du gesagt hast, finde ich sehr prägnant. Er ist das Gesicht des Nichterfolges. Ich will nicht sagen des Misserfolges, das würde mir ein bisschen zu weit gehen, aber das Gesicht des Nichterfolges. So kann man es vielleicht formulieren.
Ja, 100%. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass die Wege nicht weitergehen, weil es, glaube ich, wichtig ist, um so einen Neuanfang, um auf so einen Reset-Button zu drücken, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich, ein bisschen unfair von Altlasten zu sprechen, aber dass man da vielleicht einen Cut macht und sagt, diese Verlierergesichter in Anführungszeichen, dazu gehört natürlich auch ein Emre Can, dazu gehört jetzt auch ein Julian Brandt, dazu gehören auch andere natürlich noch mit in Kader, aber Jungs dieser Güteklasse, die natürlich auch in der Teamhierarchie recht weit oben sind, die auch entsprechendes Salär natürlich am Ende einstreichen, die jahrelang beim BVB sind und für einen gewissen, nicht Misserfolg, wie du sagst, Nichterfolg stehen, ich glaube, da ist es dann schon richtig, um ein Zeichen zu setzen, auch wenn wir ja nochmal sprechen können drüber, ob das überhaupt so war. Ich glaube, da wollen beide so ein bisschen die Deutungshoheit am Ende wahren. Die einen sagen, ja, wir wollten gar nicht mehr, die anderen sagen, ja, wir wollten gar nicht so, ne? Aber am Ende kommt es jetzt so im Sommer und ich glaube, dass das richtig ist, um da dann auch einen klaren Cut zu machen und am Ende auch auf neue Gesichter zu setzen.
Weißt du, ich finde das auch nicht schlimm, weil du gerade davon sprichst, die Parteien wollen die Deutungshoheit bewahren. Ich finde das nicht schlimm, wenn man nach 7 Jahren sagt, okay, das geht nicht mehr, wir machen das nicht mehr miteinander. Das ist in Ordnung. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, wie man dabei miteinander umgeht und wie man das Ganze vielleicht dann auch kommuniziert. Und wenn man dann ehrlich zueinander ist und sagt, okay, pass mal auf, wir sind mit deinen Leistungen auch nicht mehr so zufrieden. Wir haben uns mehr erhofft. Wie ist das auch für dich? Wie bewertest du die Situation? Dann hat natürlich auch der Faktor Gehalt dann noch eine wichtige Position. Das ist ja auch ganz klar. Ich bin sehr gespannt, wie sie ihn dann auch personell ersetzen werden. Ob sie vielleicht auch überlegen, Kani Chukwuemeka ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. Das wäre eine Option. Wir sprechen gleich noch über einen konkreten Namen. Was glaubst du denn, unabhängig jetzt mal von deinen Emotionen, was würde ihm jetzt gut tun? Tut es ihm gut, vielleicht zurück nach Leverkusen zu gehen, wo er zwar dann auch ein großer Name ist, aber da ist nicht ganz so viel los medial. Bremen, dann könnte man natürlich sagen, erstens, wie sollen sie es finanzieren? Und zweitens, er wäre da natürlich der absolute Topstar in dieser Mannschaft. Mhm. Das heißt, wieder sehr hohe Erwartungen an ihn.
Ja.
England, passt das mit der Physis? Vielleicht eine eher, ich sag mal, gemächlichere Liga wie die La Liga oder die Serie A. Was denkst du?
Also Julian Brandt muss nach Bremen gehen, aber noch nicht jetzt. Ich finde und ich hoffe irgendwann, er hat ja noch nie für Werder Bremen gespielt, auch wenn, ich glaube, SC Bockfelde ist es, wo sein Vater auch noch Ü50-Trainer ist, wenn mich nicht alles täuscht, oder Co-Trainer, ich weiß es gar nicht, aber hat irgendwie nie für Werder gespielt, auch wenn er dem Norden immer noch sehr verbunden ist. Deshalb hoffe ich, und er hat es mir irgendwann auch mal verraten in einem Interview, dass das so ein Traum für ihn ist, da vielleicht die Karriere mal zu beenden. Dass er das irgendwann mit 34, 33, wenn er noch voll im Saft ist, also in 3, 4, 5 Jahren vielleicht, toi, 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 wenn er verletzungsfrei bleibt, das dann irgendwann auch macht. Ich glaube, in der aktuellen Situation ist es für ihn wichtig, zu einem Verein zu kommen, der seine Qualitäten schätzt, der vielleicht nicht dann sofort sagt, boah, das ist ein Führungsspieler, wir brauchen den in unserer Hierarchie ganz weit oben, sondern dass ist ja auch kein Mitläufer, um Gottes Willen, aber dass er einerseits in so einen Verein dann auch reinpasst, dass er auch fußballerisch reinpasst. Das finde ich ist in England bei ein paar wenigen Vereinen der Fall, weil es gibt nicht so viele Vereine, die wirklich aktiven, schönen Fußball spielen. Ich glaube, dazu gehört Julian Brandt auch. Er ist kein Pressing- und Zweikampfmonster. Das wird er, glaube ich, auch nie mehr so richtig. Deshalb finde ich die englische Liga schon schwierig. Ich sehe ihn eher in Spanien oder Italien. Kann mir irgendwie Inter Mailand, AC Mailand, Juve, kann mir auch Clubs in Spanien sehr gut vorstellen. Habe jetzt auch gehört, dass der FC Barcelona sich mit ihm beschäftigt. Jetzt nicht als Nummer 8, 9, 10 im Kader, sondern wahrscheinlich dann eher als 13, 14, 15 Ergänzungskaderspieler, der seine Einsatzminuten bekommt. Hat ein ordentliches Verhältnis zu Hansi Flick. Die sind für ablösefreie Spieler wiederum bekannt. Also das könnte am Ende auch zusammenpassen. Vielleicht macht er auch was total Entspanntes nochmal und spielt beim RCD Mallorca und hat ein schönes Leben und spielt nochmal gut Fußball. Also kurzum, ich glaube, dem ist schon wichtig, irgendwo noch so ein bisschen Anspruch und Ambitionen zu haben. Aber es muss jetzt nicht mehr der Champions-League-Club sein. Muss irgendwie das Gesamtgefüge zusammenpassen. So ein bisschen vielleicht auch, wie es bei Mats Hummels der Fall war, auch wenn der schon mehr auf Karriereende zugesteuert ist, als es jetzt Jule tut. Was spannend ist, er spricht Spanisch mittlerweile, soll es auch schon sehr gut können. Hat eine Katalonin als Freundin, hat mit und über sie gelernt, hat dann auch ein bisschen Privatstunden und ein bisschen hier mit App und dies und das. Also das könnte ich mir am Ende ganz gut vorstellen, dass er dann irgendwo in Spanien vielleicht nochmal sagt, hey, da mache ich was Cooles. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und verfolgen, weil ich ihn oft kritisiert habe, das weiß er auch. Ich glaube, es war alles aber immer in einem sehr fairen Rahmen, weil ich finde auch, dass es von einigen hier teilweise komplett überzogen war, wie die auf ihn immer wieder drauf angesprungen sind. Ja, und weil er einfach ein guter Typ ist. Also es gibt wenige, die so menschlich geblieben sind in dem knallharten Business. Also das muss ich schon auch sagen.
Also ein RCD Mallorca-Trikot von Julian Brandt würde ich mir natürlich sofort kaufen, ist ja klar.
Ja. Original gefälscht am Ballermann, ne? Schinkenstraße.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Nein, der Jule wäre mir dann schon ein Originaltrikot wert. Ja,
Sehr gut.
Okay. Also, ich glaube, es wird schon noch Spiele geben, wo man vielleicht einen Julian Brandt vermisst, aber er wird jetzt nicht in die Geschichtsbücher von Borussia Dortmund eingehen, trotz der vielen Einsätze und auch einer guten Scorerbilanz. Ich habe gesagt, wir sprechen natürlich auch über einen möglichen Nachfolger. Und es gibt ja einen Spieler, der direkt vor Julian Brandt mal die 10 getragen hat und der auch schon zweimal für diesen Verein gespielt hat. Das ist Jadon Sancho. Da kann man jetzt auch hin und her diskutieren. Fakt ist, Sancho ist in diesem Sommer ablösefrei. Das ist der große Unterschied zu den Vorjahren, wo immer mal wieder aufkam, ja, eventuell und ja und nein und vielleicht. Lass uns jetzt mal völlig abseits von Gerüchten und was du hörst darüber sprechen. Denkst du, das wäre sportlich die richtige Entscheidung?
Nein, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht. Wobei, wir können ja gleich einordnen, ne? Wer wie realistisch. Du hast mich jetzt gefragt, ob es sinnvoll wäre. Also ich finde, er hat jetzt tatsächlich mehr Spiele gemacht, als es der ein oder andere vermutet. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Also er ist jetzt auch nicht nur der für die letzten 20, 15 Minuten kommt, sondern er hat auch echt Startelf-Einsätze. Hat aber nur einen Assist und einen Treffer erzielt bislang. Das ist mir dann am Ende ein bisschen zu wenig. Er würde, glaube ich, schon natürlich nach Dortmund passen. Er liebt den Verein, da macht er keinen Hehl draus. Er hat zwar natürlich in Marco Reus nicht mehr den Best Buddy wie früher, aber trotzdem noch einige Jungs, die er sehr, sehr gerne mag. Gerade auch, ob es ein Felix Metscher ist, ob es ein Joe Bellingham ist, ob es ein Chuck Wehmeka ist. Also da ist er in der Mannschaft schon auch, wird er direkt auch wieder gute Jungs finden. Der BVB braucht so einen Spieler, sucht auch genau dieses Profil eigentlich, einen Zehner, der aber auch auf den Flügeln spielen kann, weil sie unter Kovac das ja auch intern, ich will nicht sagen eine Bedingung, aber zumindest haben sich die Bosse auch darauf festgelegt, mit Kovac zusammen, dass es wieder Flügelspieler geben soll, dass man wieder so ein bisschen das System anpassen will in Richtung Sommer. Können wir auch gleich nochmal zukommen, aber deswegen sportlich wird es schon irgendwie passen, aber ich finde, es wäre ein falsches Zeichen. Du trennst dich von einem alten Gesicht, das für Negativerfolg, haben wir gesagt, steht, Julian Brandt, und verpflichtest jetzt jemanden, der vielleicht die romantischen Träume von früher so ein bisschen stillt. Ich liebe den Spielertypen. Ich finde, der war unglaublich in seiner ersten Zeit. Ich finde, bei der zweiten Zeit wurde es mir auch ein bisschen zu sehr glorifiziert und beschönigt, so mit der BVB-Brille, mit der schwarz-gelben Fanbrille. Weil das war jetzt auch nicht komplett überzeugend. Ja, er hatte echt ein paar gute Spiele. Aber dass er jetzt der war, der den BVB in das Champions-League-Finale gecarried hat, wie ich das hier und da gelesen habe, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Deshalb finde ich, es wäre ein falsches Zeichen. Auch wenn ich den Spielertypen liebe und wenn ich finde, dass der grundsätzlich natürlich schon zum BVB passt.
Dann gib mir doch mal eine Wettquote. Ich setze 50 Euro. Wie viel bekomme ich zurück, wenn der im Sommer beim BVB landen wird? von diesen 50 Euro, kriege ich da weniger zurück oder kriege ich da
also
130
reden wir
Euro
jetzt,
von dir dann?
Ja genau, reden wir jetzt, also ich hoffe jetzt, ganz kurz, mein Lieber, du hast mir ja dafür gesorgt, dass ich irgendwann mal keinen Bart hatte, ne? So, jetzt haben wir ganz viele Fans geschrieben. Jetzt haben wir ganz viele Fans geschrieben. Wie kann es eigentlich sein, dass du hast du nicht Angst, zu dem in den Podcast zu gehen? Am Ende kommst du mit einer Glatze zurück. Deswegen, wir gehen jetzt hier keine offizielle Wette ein. Ich werde jetzt hier auch nicht Tausende von Euro verlieren. Ne? Das ist schon mal klar. Also wenn du jetzt nach so einer sportlichen, ich sag mal, Tipico oder Bet and Win, ohne jetzt Werbung zu machen, Quote gehst, dann würde ich sagen, dass die schon recht hoch ausfallen würde. Also weiß ich nicht. 50 Euro, 10er Quote, dass er kommt, kriegst du 500 raus.
Oh ja, 10er Quote, ja gut. Ja, okay,
also
das wäre für mich natürlich ein guter Deal. Ja,
ja, ne, wäre es auch. Ich würde es dir nicht empfehlen, weil ich am Ende auch viel telefoniert habe und viel reingehört habe und so raushöre. Aki Watzke nach wie vor ein Riesenfan von dem Spieler, guckt auch viele Spiele. Gleiches gilt für Sebastian Kehl, der ja schon damals so einer der Befürworter dieser Rückholaktion war. Lars Ricken steht so zwischen den Stühlen, sagt eigentlich auch, ist das richtige Zeichen? Und vor allen Dingen ist Niko Kovac der das am Ende mithandeln müsste, der Disziplin liebt, der ein Fanatiker ist. Und der liebe Jaden hat sich zwar menschlich und charakterlich nochmal nach vorne verbessert, auch in Sachen Disziplin, aber er steht jetzt nicht unbedingt so für den Niko Kovac-Fußball, auch für die Defensivarbeit, für das Gegenpressing. Da ist die Skepsis, glaube ich, dann doch eher die überwiegt im Verein, um das zu tun. Aber Fakt ist, und wir haben es ja am Montag auch dann rausgebracht in der Sendung Transfer-Update, der Name wird intensiv diskutiert. So wie wir das gerade eben tun, machen das die tatsächlich da oben auch auf der Geschäftsstelle und legen da auch Pros und Kontras nieder.
Ist denn mit Justin Lermer, ein Spieler, der ja dann im Sommer zum BVB kommt, vielleicht schon der Nachfolger längst verpflichtet?
Jein, also die Frage habe ich mir auch gestellt. Justin Lermer ist aber eher als Achter anzusiedeln, denn als Zehner oder als Flügelspieler. Sie sehen ihn eher auf der Acht, der kann auch ein bisschen weiter vorne spielen. So, gleiches gilt für den Chukwuemeka, der eigentlich eher ein Achter ist, von dem sie aber auch glauben, dass er auch offensiv Akzente setzen kann. Ich glaube eher, dass Samuele Inacio, wenn dann so jemand wäre, der natürlich Stück für Stück noch ausgebildet rangeführt werden muss, aber
ja.
Das ist, glaube ich, einer, der dir auch gefällt, ne? Gerade als
natürlich.
Italo-Liebhaber.
Ja, aber
ne?
Ich muss dazu sagen, Patrick, es liegt natürlich auch daran, was ich in ein paar Minuten in dem Hinspiel gegen Bergamo gesehen habe. Der hat schon einen sehr feinen Fuß. Und wenn jemand wie Niko Kovac den im Vorfeld so lobt, in der öffentlichen Pressekonferenz, das ist für mich schon ein relativ deutliches Zeichen. Und ich würde mir wünschen, dass der in der kommenden Saison viele Spielanteile bekommt. Ich sag mal von 34 Bundesligaspielen, dass wir ihn dann 17 Mal auf dem Platz sehen. Ja, der wird ja aber nicht in der Startelf stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird ja kein Stammspieler sein.
Ja, genau das ist es, was sie auch beim BVB besprechen. Also mit allen Namen im Übrigen, auch mit einem Lerma, auch mit einem Inacio. Es gibt auch noch einen Mathis Albert, der ein unglaubliches Talent ist, der zwar eher hängende Spitze oder Flügel, aber sie haben jetzt so das Gefühl, dass diese Jungs, auch ein Lerma, der rangeführt wird, auch ein Inacio, der immer mehr eingebunden wird, dass die jetzt noch nicht so weit sind, vor allen Dingen auf drei Hochzeiten zu tanzen. Ja, der ein oder andere Startelf-Einsatz soll das dann schon sein. Aber du darfst nicht vergessen, es ist nicht nur das, sondern es ist DFB-Pokal, es ist Champions League, es ist die Bundesliga dann ab der nächsten Saison wieder. Und deshalb sagen sie, wir wollen extern und wir müssen extern noch jemanden verpflichten, der dann auf der 10, aber auch auf dem Flügel spielen kann, der den Unterschied ausmachen kann, der kreativ ist und der im Idealfall, ich weiß nicht, ob das so kommen wird, aber der im Idealfall auch in diese Kabine nicht nur passt, sondern in diese Kabine auch diese Mentalität weiter reinbringt. A la Waldemar Anton, sage ich mal, der da in der Kabine auch mal auf den Putz haut, wenn irgendeiner links und rechts ausschert. Also dieses Gesamtpaket zu finden zu einem guten Preis wird natürlich nicht ganz so einfach. Aber da ist jetzt Mut gefragt, dann auch vielleicht mal den 12, 13, 14, 15 Millionen Mann zu holen, statt den fertigen oder halbfertigen 30 Millionen Mann. Und das ist jetzt gerade die Aufgabe, an der sie sich dann am Ende auch messen müssen. Denn eins ist klar, die Scorer von Brandt musst du erstmal reinkriegen. Die Erwartungshaltung ist jetzt hoch, weil es so eine Art Umbruch nicht geben soll, sondern der weiter forciert werden soll. Und da bin ich gespannt, was sie am Ende machen.
Ist denn so ein Spieler, wie du den gerade beschrieben hast, günstiger zu bekommen als für 35 Millionen Euro?
Ah, das ist am Ende eine gute Frage. Also ich glaube schwer, zumindest Wenn du in die Altersstruktur irgendwie 27, 28 gehst, da bist du ja fast schon fertig und irgendwo auch ein Star. Das wird, glaube ich, kaum möglich. Ich glaube eher, dass sie so jemanden wie Raja und Scherki, ich musste die Wunde irgendwie wieder aufmachen, bräuchten. Der aber, und das war ja die Bedenken, die sie hatten, denn Raja und Scherki ist auch so ein Feingeist, so ein Kreativgeist, auch mal so ein Querschläger, der auch Auf und Abs hat, der nicht so dieses komplett Konstante natürlich in seinem Spiel hat, noch nicht. Er ist auch noch recht jung. Ich glaube aber, dass es so von der Qualität ein Spieler dieser Güteklasse sein muss, der ja auch, wir erinnern uns, für 12, für 15, für 17,5, für 22,5 zu haben gewesen wäre in all den Transferfenstern, in denen sie verhandelt hatten und es nicht hinbekommen hatten. So einer müsste es, glaube ich, eher sein. Vielleicht, und das ist ja generell das, ich weiß nicht, ob es immer dieser 30, 35 Millionen Mann sein muss. Vielleicht sind es dann halt auch mal zwei Jungs, die 7 und 12 kosten von irgendwie Mittelklasse-Clubs aus dem Balkan oder aus, weiß ich nicht. Also wir reden immer davon, dass es einen überhitzten Markt gibt. Und wenn du dir allein letzten Sommer mal anguckst, welche Spieler da gewechselt sind, Peter Sušić, ein Baturina, die Leipziger haben Top-Verpflichtungen getätigt, auch mit einem Diomande und. Also das waren ja teilweise auch Kandidaten, mit denen sich der BVB beschäftigt hat und das aus unterschiedlichen Gründen am Ende nicht gemacht hat oder nicht machen konnte oder wollte oder wie auch immer. Da dann immer zu sagen, oh, überhitzter Markt und dann gucken wir wieder in England, da müssen sie sich einfach öffnen und auch wieder was trauen und dann aber auch gemeinsam hinter der Entscheidung stehen, wenn was nicht klappt. Und das am Ende nicht heißen, der Kehl war schuld, der Ricken war schuld, der Watzke, weil der noch was macht oder der Sammer oder der Kovac. Da müssen sie gemeinsam alle dafür auch, sagen wir auf gut Deutsch, auf die Fresse bekommen, wenn was nicht stimmt oder nicht geklappt hat. Aber diesen Mut müssen sie einfach wieder entwickeln, dahin zurückzugehen, für was der BVB eigentlich stand. Junge, hungrige Talente nicht nur zu entdecken, sondern zu holen, auf sie zu setzen und zu Stars zu machen. Und da glaube ich auch, dass die Fans vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben als mit einem Spieler von dem Format, als mit einem, ich sag mal, fertigen Sabitzer oder einem fertigen Süle, der dann nicht die Leistung bringt. Und das wird interessant, weil du natürlich auch, das ist kein Experimentierfeld, auch sportlich natürlich gewisse Ziele hast, die du immer wieder bestätigen und erreichen musst.
Das ist nämlich der entscheidende Punkt, was du jetzt gerade zum Ende deiner Antwort gesagt hast. Ich glaube, die Fans hätten mehr Geduld, wenn da ein 18-, 19-, 20-, 21-jähriger Spieler auf dieser Position spielt. Da ist die Erwartungshaltung ja automatisch eine ganz andere. Ja. Und das bedeutet ja auch, wenn du auf junge Spieler setzt, dann kreierst du damit automatisch eine gewisse Form von Euphorie. Ich glaube nicht, dass dann die Erwartungshaltung extrem hoch wäre. Und ja, dann könnten die Leute vielleicht eher damit leben, dass die Mannschaft nur Dritter oder Vierter wird. Natürlich muss man immer auch den finanziellen Aspekt bewerten, dass man sich für die Champions League qualifizieren muss. Weil irgendwann, wenn du es vielleicht mal 2, 3 Jahre nicht tätest, wäre es dann definitiv ein Problem. Aber ich sehe das so wie du und ich würde mir da wünschen, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ins Risiko geht, wie man das mit Scherki vielleicht getan hätte, weil der eben noch nicht fertig war. Wir sehen jetzt bei Manchester City, wie überragend gut der ist. Hier wird der Name Bilal El-Kanoussi genannt. Ist das ein möglicher Kandidat, so diese Kategorie Spieler, oder würdest du das eher ausschließen? Weil auch der ist natürlich noch weit davon entfernt, fertig zu sein.
Ja, das stimmt. Ja gut, nee, jetzt aktuell ist er kein Kandidat, weil er auch die Klausel ja greift beim VfB Stuttgart und sie ihn fest verpflichten. Im Übrigen einer, den sie auch hätten für einen günstigen Tarif. Ich glaube, es waren 15 bis 20 Millionen per Klausel bei einem Abstieg von Leicester dann hätten bekommen können. Am Ende hat er Stuttgart zugeschlagen. Aber das ist genau die Kategorie, die es eigentlich sein muss. Natürlich muss der Spielertyp passen. Und ich glaube, bei El-Kanoussi sind wir auch bei einem Typen, der einer auch ist, der mal links und rechts ausschlägt, wie ich das auch aus Stuttgart höre. So einen musst du natürlich auch leiten und guiden können. Jetzt kurzum zu der Personalie. Nee, also der ist jetzt beim VfB Stuttgart, der wäre richtig teuer. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der BVB dann da am Ende drauf geht. Aber das ist ja dieser Spielertyp Scherki, El-Kanoussi. Ich glaube, dass es dann der Typ ist, den sie suchen müssten. Vielleicht auf der einen Seite, um so ein bisschen einen verrückten Kreativen reinzukriegen. Und dann trotzdem, du brauchst Führung in der Mannschaft, weil es gibt, abgesehen von einem Waldemar Anton, ein bisschen Schlotterbeck, ein bisschen Kobel, gibt es eben zu wenige Anführer in dieser Truppe. Emre Can kannst du immer als Anführer nehmen, das ist er auch. Aber Leistung und Ertrag gehen da ab und an mal auseinander. Und das ist wichtig, dass sie da die Mischung im Sommer richtig reinbekommen.
Ich habe noch übrigens hier zwei, drei Fragen, die ich natürlich noch mit reinnehmen muss in die Sendung, bevor wir aber gleich durchstarten und auch noch über Felix Metscher sprechen und dann die Hörerfragen beantworten. Ihr könnt dieses Format unterstützen auf unterschiedliche Art und Weisen. Abonnieren, liken, kommentieren, weiterleiten. Wenn ihr im Stadion seid, und das macht ihr mittlerweile sehr fleißig, ein Foto schicken und die schwarz-gelbe Runde bei Instagram einfach markieren. Und ihr könnt vorbeischauen auf schwarz-gelberunde.de. Wir haben Merchandise, wir haben da auch neue Produkte, andere Designs, also nicht so klassische, wie man sie überall sieht. Und ihr könnt das auch finanziell tun. Alle Infos bekommt ihr dort oder in den Shownotes zur Sendung. Jetzt sprechen wir mal über Felix Metscher. Was bedeutet denn dieser Deal für Borussia Dortmund?
Der Deal bedeutet erstmal für den BVB, dass sie sich eine Aktie der Zukunft nochmal abgesichert haben. Also ganz einfach auf dem Transfermarkt, wenn ein Spieler nur noch 2 Jahre Vertrag hat, ist er natürlich deutlich günstiger für den einen oder anderen Verein, als wenn die Laufzeit am Ende ein bisschen länger ist. Das ist der eine Punkt. Wobei ich da nochmal ein Fragezeichen dran mache bei einem Thema Ausstiegsklausel. Ich habe es noch nicht bestätigt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler der Güteklasse ohne eine Ausstiegsklausel am Ende rausgeht, wann auch immer das dann sein wird, ob schon ab Sommer, nach der WM oder erst im nächsten Jahr. Das ist jetzt eine Vermutung meinerseits. Ich weiß, dass es darüber auch Gespräche gab. Aber am Ende hast du den erstmal gesichert für die Zukunft, sendest natürlich ein Zeichen auch nach draußen, ihr seht her, einen unserer wichtigsten Spieler, und das ist Felix Metscher für mich, den können wir halten. Natürlich ist es auch am Ende für den Spieler eine Wertschätzung, an dem verschiedene Clubs aus England unter anderem dran waren, zu sagen, wir verdoppeln, gehe ich jetzt mal davon aus, weil 5 Millionen hat er ja als Grundgehalt, also der wird jetzt in die Riege der 10 kommen, Topverdiener-Riege. Das ist dann am Ende auch eine Wertschätzung natürlich für den Spieler und am Ende einfach ein gutes Zeichen.
Er entwickelt sich ja auch weiter, das muss man definitiv so sagen. Er ist stabiler geworden, er ist deutlich weniger verletzt. Das war auch über lange Zeit ein großes Thema bei ihm. Ja? Also er kann im Prinzip fast immer spielen. Und das war ja immer auch aus meiner Perspektive ein großes Fragezeichen bei ihm. Und jetzt zeigt er in dieser Saison, dass er diese Mannschaft durchaus auch führen kann. Du hast jetzt von einer Absicherung gesprochen. Gehst du davon aus, dass er den Vertrag dann nicht erfüllt und ich sag mal spätestens in 2 Jahren dann nach England weiterzieht für, keine Ahnung, 70, 75, 80 Millionen Euro?
Ja, also ich will jetzt nicht wetten, aber ich glaube nicht, dass er den Vertrag...
Nein, Entschuldigung, ich möchte dich hier nicht ständig verleiten, nicht, dass du das falsch verstehst.
Easy. Wobei, da würde ich sogar fast sagen, bis 2030 wird er nicht bleiben und das ist dann am Ende auch für den BVB in Ordnung. Also wenn der diese Performance denn so bestätigt, bei der Nationalmannschaft vielleicht neben einem Goretzka oder neben einem Pavlovic sogar zum Stammspieler wird, tolle Leistungen bringt, dann kriegst du nochmal ganz andere Vereine auf den Plan. City ist, also Tottenham, United sind längst dran, da hätte er gefühlt einfach jetzt schon hingehen können, aber warum machst du das in der aktuellen Situation? Nee, City ist immer ein Thema, weil es sein Heimatclub ist, wo er ausgebildet wurde. Deshalb müssen wir uns nichts vormachen. Wenn der am Ende dann natürlich eine Summe bringt, wo wir von 80 aufwärts oder sowas reden, 70, 80, dann ist am Ende klar, dass der BVB das macht. Sie haben 30 für ihn ausgegeben. Sie hätten dann auch einen ordentlichen Gewinn gemacht, können wieder einen Spieler holen. Aber das ist für mich ein Unterschiedsspieler. Der hat lange gebraucht, lange Anlaufzeit, wurde zwischendrin auch als Flop abgestempelt. Aber das ist jemand, der in Zukunft für viel Geld gehen wird. Und das ist für mich aktuell die heißeste Aktie im Kader. Gyarassi ist es nicht mal ganz so, ist auch älter, ein Adeyemi hat zu viele Auf und Abs, könnte es aber von seinem Potenzial, von seinem Marketingpotenzial eigentlich sein. Aber Metscher ist da für mich noch vor einem Schlotterbeck der heißeste Scheiß, wenn du so willst, beim BVB gerade.
Also, über Metscher haben wir jetzt auch gesprochen. Seine Rolle für die Mannschaft ist relativ eindeutig. Er ist ein absoluter Leistungsträger. Du hast ihn heiße Aktie oder heißeste Aktie genannt. Aber es gibt natürlich nach wie vor trotzdem noch die Aktie Nico Schlotterbeck. Bis wann erwartest du eine Entscheidung? Weil die Leute natürlich auch fragen, ich bekomme manchmal auch dann Nachrichten geschickt, hast du schon einen neuen Stand zu Schlotterbeck? Dann erkläre ich immer, ich bin jetzt nicht der Transferjournalist hier, aber ich lade vielleicht mal jemanden ein. Jetzt bist du hier mit dabei. Bis wann? Ja. Wir haben jetzt heute, wenn wir miteinander sprechen, den 11. März. Muss da auch mal eine Entscheidung kommen? Also ist es dann noch im März oder kommt es dann erst im April oder Mai?
Ja, ich erwarte die Entscheidung jetzt im März, weil Schlotterbeck jetzt eigentlich dann bis zur Nationalmannschaft wo er dann auch ziemlich sicher dabei ist, Klarheit haben müsste beim nächsten Lehrgang, der dann rund um den 20. März herum dann laufen wird. Glaube, das wird ihm da gut tun, dass nicht bei der Nationalmannschaft ständig auch diese Fragen kommen, Themen sind, Nagelsmann gefragt wird und. Wäre, glaube ich, ein gutes Ding für ihn, auch für den BVB, denn der BVB muss auch irgendwann diese Sicherheit haben. Und ich glaube auch, dass er sich am Ende für den BVB entscheiden wird, die sich weit aus dem Fenster lehnen und strecken für die Verlängerung, die auch ihn in die Riege der Topverdiener aufsteigen lassen wollen, ihn zum Gesicht der Zukunft machen wollen. Also da gibt es schon viele Punkte pro Verlängerung. Schlotterbeck wartet natürlich noch ein bisschen, was den einen oder anderen nerven mag, was vielleicht aus seiner Sicht verständlich ist. Denn eins ist klar, wenn jetzt am Ende so ein Verein wie Real Madrid dann am Ende wirklich sagt, ey Junge, wir wollen dich haben, wir wollen auf dich gehen, ja, welcher Fan wird ihm das verdenken, am Ende zu sagen, komm, Real Madrid klopft an, dann macht das. Ich sag nur aktuell, wir haben den 11. März, hat er Real Madrid nicht. Das ist auch das, was der BVB hört. Perez ist ja gut vernetzt mit dem BVB und andersrum. Also da geht man in Dortmund schon eher davon aus, dass es, wenn ein anderer Verein sein könnte, die Bayern, aber die sind jetzt auch zu durch Upamecano. Ja, Real Madrid gibt in der Regel nicht so eine Summe aus für einen Verteidiger. Das haben sie jetzt mit Dejan Huijsen gemacht, aber bei einem Rüdiger waren sie damals ablösefrei unterwegs. Also vielleicht geht die Tendenz auch dazu, am Ende vielleicht sogar zu sagen, du, wir verlängern gar nicht. Wir gehen dann ablösefrei in einem Jahr drauf nach einer tollen WM. Oder wir einigen uns darauf, vielleicht sogar so eine WM-Klausel einzubauen und zu sagen, wir verlängern, aber wenn du während der WM toll spielst und ein Top-Angebot kriegst, dann kannst du gehen. Aber klar ist, sie brauchen jetzt langsam Klarheit, das sagen wir schon immer wieder. Ich glaube, als Verein müsstest du da auch ein bisschen stärker Farbe bekennen und nach außen auch kommunizieren, bis da und dahin wollen wir eine Entscheidung haben, damit wir planen können. Das machen sie natürlich nicht, weil sie den nicht vergraulen wollen. Ist ein sehr schmaler Grat.
Hier wird eine Frage gestellt, die jetzt ein bisschen vom Sport weggeht. Ja? Es wurde wohl in einem Video mal gesehen, dass du mit Jesko irgendwie über einen Cooper-Test von Ciro gesprochen hast. Ist das richtig? Kannst du dazu was sagen?
Über einen Cooper-Test
von? Nummer nicht Ciro Immobile. Also ich kenne nur einen Ciro, der mal bei Borussia Dortmund.
Ach so, über einen Ciro, ja. Und was haben wir besprochen?
Über den Cooper-Test. Kennst du diesen Cooper-Test? Auch dieser Lauftest, wo man in einer gewissen Zeit irgendwie 3000 Meter oder sowas laufen muss?
Ich musste den Cooper-Test früher auch laufen, als Schiedsrichter tatsächlich. Aber ein Cooper-Test von Immobile kommt mir jetzt gerade neu
vor. Es ging da um ein Video mit einem alten Sportabzeichen, sowas in der Art. Also ich kann es auch nicht beantworten, weil ich das Video nicht gesehen habe. Wir tappen im Dunkeln. Ja. Aber vielleicht schreibe ich dem Hörer demnächst mal und dann, wenn du ein paar Monaten nochmal zu Gast bist, dann sprechen wir dann nochmal drüber. Also das ist
vielleicht
natürlich.
Vielleicht war es ein anderer Patrick Berger, ja. Vielleicht hat der was mit Ciro Immobile gemacht.
Nein. Es gibt ja nur einen anderen Patrick Berger, ja, von daher.
Der tschechische Ex-Nationalspieler.
Ja, ich habe natürlich auf diese Sendung hingewiesen mit dem Trikot, wo ich weiß, dass es dir schon sehr gefällt. Ist ja in Mode, Vintage-Trikot. Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage an dich. Wir sind ja, ich sag mal, ähnlich alt, also bist noch ein paar Jährchen jünger, ja, aber eine ähnliche Generation. Wenn du dir ein Spiel aussuchen könntest, was du gerne mal live besucht hättest in der Vergangenheit, wo du nicht gewesen bist, ja, also vielleicht auch, als du noch ganz klein warst oder vor deiner Geburt, welches Spiel wäre das?
Ich glaube, dass es drei Spiele wären. Wenn ich sagen, also
natürlich,
aufs Erste, da war ich noch als Reporter nämlich etwas oder noch nicht so weit, dass ich Nationalmannschaftsreporter war. Ich wäre sehr gerne beim WM-Finale 2014 in Maracanã gewesen. Jeder Reporterkollege schwärmt und sagt, das war das unglaublichste Erlebnis ever. Ich wäre, glaube ich, gerne 54 in Bern dabei gewesen, weil da, wie man sagt, Geburtsstunde der deutschen Bundesrepublik, wenn du so willst, oder der Wiedergeburt, weil es einfach auch ein Riesenstück deutsches Fußballgeschichte war. Und tatsächlich, weil du es gerade da hinten hast, Ricken Lupfen jetzt, wäre ich auch schon gerne im Stadion gewesen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja. Da wäre ich auch sehr gerne mit dabei gewesen. Ja. Da war ich auch mit 17 Jahren eigentlich schon alt genug, also das wäre möglich gewesen. 89 Pokalfinale, ein absolutes Highlight. Und weil ja jetzt in der kommenden Woche der WM-Film zur WM 90 erscheint, ich wäre gerne beim WM-Finale 90 natürlich dabei gewesen.
Ja.
Also
das muss ja die ikonisch. Schönste WM aller gewesen sein, ne? Also auch so der ganze Vibe, die ganze Mannschaft, auch die Reporterkollegen von früher, die jetzt natürlich älter sind, aber die alle mit ob es ein Rudi Völler ist, ob es ein Cleansey ist, ob es, ne, also die einfach so eine Verbindung auch hatten zu den Jungs und auch geil. Notte Magica.
Ja, das ist einfach, du singst wahrscheinlich besser als ich, ja, aber ich werde mir diesen Kinofilm natürlich wahrscheinlich mehrfach ansehen. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Der Trailer ist wirklich Gänsehaut pur, kann man nicht anders sagen. Wir kommen zurück zum aktuellen BVB, beziehungsweise schauen ein bisschen in die Zukunft, weil die Frage ist, wie siehst du den Weg des BVB für die nächsten 5 Jahre?
Für die nächsten 5 Jahre? Boah, ich sehe den Weg, also wie ich ihn sehe, im Idealfall oder was ich wirklich prophezeie?
Ich glaube eher, was du wirklich prophezeist.
Was ich wirklich prophezeie. Sagen wir es so, die Ideallösung ist, dass der BVB richtige Entschlüsse zieht, dass der BVB auf allen Positionen so besetzt sein wird, wie er es als Top-Verein dann eigentlich auch sein müsste, dass der BVB wieder mehr an einem Strang zieht, auch in der Führungsetage, weil da habe ich nicht immer das Gefühl, dass da Hand in Hand gearbeitet wird, untereinander. Dass der BVB wieder ein Stück weit sich selbst erkennt oder wieder seine eigentliche DNA, damit meine ich gar nicht dieses echte Liebe, sondern dieses, der BVB war mal der heißeste Scheiß in Europe unter Jürgen Klopp. Das hat das Fofotu-Magazin damals geschrieben. Und der BVB hat so eine Einzigartigkeit mit der gelben Wand. Ich sehe das jedes Mal wieder, wenn Reporterkollegen und Kolleginnen aus dem Ausland kommen und mit offenen Mündern und Augen da so stehen und auf die rote gelbe Wand gucken und das filmen und sich denken, wow, was für ein Stadion. Jeder kennt Dortmund, glaube ich, in Europa, aber nicht wegen Bier und der Stadt, sondern einfach wegen den gelben und teils auch neongelben Farben. Also der BVB muss, glaube ich, wieder dahin kommen in den nächsten Jahren, dass er das schafft, wieder so eine Einheit zu sein, vielleicht auch mal Expertise von außen reinzuholen, also nicht nur in diesem Einheitsbrei und wir sind alle Borussen, und das ist das Einstellungskriterium, vielleicht schwimmt und dann auch wieder dahin kommt, mutig zu sein. Und das ist jetzt ja kein neues Feld mehr. Teams wie Frankfurt, Teams wie Stuttgart, Teams wie Leipzig, wie Leverkusen machen das längst, dass sie dem BVB jetzt nicht in Rang ablaufen, aber zumindest in dem Clinch mit dem BVB sind, Talente frühzeitig zu erkennen und zu Weltstars zu machen. Da ist der BVB nicht mehr alleine. Und deshalb braucht er Top-Leute auf allen Positionen und braucht mutige Entscheidungen und braucht auch Leute, die diese Personen dabei ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Und dann kann es immer mal einen Ausreißer geben. Sie spielen jetzt gerade eine Top-Saison, wo aber vielleicht die Bayern eine Delle haben und dann auch mal einen Titel gewinnen. Und das wird, glaube ich, wichtig sein und das wünsche ich mir auch für den BVB, dass er endlich mal wieder einen Titel gewinnt, dass am Borsigplatz herum wieder eine Begeisterung da ist, etwas ausgelöst wird. Weil ich bin mir sicher, mit all den Problemchen, die man jetzt vielleicht auch noch hätte, wenn man diese Meisterschaft geholt hätte gegen Mainz, wenn vielleicht Can den Elfmeter geschossen hätte, wenn man das nicht verkackt hätte, dann hätte man, glaube ich, heute eine ganz, ganz andere Stimmung in und um den Verein herum. Und so ist so ein gewisses Grummeln und Unzufriedenheit da, die du einfach nicht wegbekommst.
Ja, das ist ein bisschen das Erstaunliche, ne? Dass das irgendwie so immer ums Stadion herum wabert, sage ich mal. Ja, so, du hast da irgendwie immer so ein bisschen gedämpfte Atmosphäre. Jetzt nochmal bei dem Heimspiel gegen die Bayern fand ich es persönlich echt sensationell. Das war nochmal so ein Spiel, auch mit dem Fanmarsch vorher und so, wo man das Gefühl bekommen hat, okay, jetzt vielleicht heute gewinnen. Und du warst schon bei vielen Spielen und vielen wichtigen Spielen, natürlich viel mehr wichtigen Spielen, als ich das gewesen bin. Aber nach dem Ausgleich, ja, da war wieder so eine Elektrizität, so ein spezielles Gefühl im Stadion, was ich lange nicht mehr erlebt habe, vielleicht noch bei dem 3-1 gegen Barcelona in der Vorsaison dann im Rückspiel. Im Rückspiel. Also von daher würde
oder
man sich
Atletico,
das sehr wünschen.
Oder bei Atletico, ne, bei dem 4-2.
Genau. Aber das waren halt internationale Spiele. Und der Alltag ist die Bundesliga, jeden Samstag oder wann auch immer am Wochenende, da die Leistung zu bringen und da diese Spannung zu kreieren. Und das kann ja nicht dann, wenn Schalke aufsteigen sollte, nur beim Derby und gegen die Bayern der Fall sein. Das muss auch bei anderen Spielen der Fall sein. Und das ist, glaube ich, das, was den Leuten hier so ein bisschen abgeht. Wir sind längst auf der Endgeraden unseres Gespräches, weil du natürlich auch noch ein bisschen was machen musst. nochmal vielen Dank, dass du überhaupt mit dabei bist. Du sitzt da, ja, wie easy, gesagt, gerne. Im Auto, hast uns eben noch die Bilder gezeigt. Ja, aber trotzdem, ich weiß, dass du viel zu tun hast. Ursprünglich hast du mir gesagt, ist auch dein freier Tag. Jetzt musstest du aus anderen Gründen arbeiten. Deswegen bin ich froh, dass ich nicht der schwarze Peter bei deiner Frau bin. Ja, das ist in Ordnung für mich. Aber lass uns nochmal zwei, drei Personalien zum Ende hin nochmal ganz kurz auch besprechen. Emre Can, Vertragsverlängerung, ja, nein, richtig oder falsch?
Aus ökonomischer Sicht nicht richtig, weil natürlich am Ende wieder Gehalt drauf geht für einen Spieler, den du ja eigentlich erst ab, von was reden wir da, September oder so vielleicht dann wirklich wieder einplanen kannst, der bestimmt nicht 3-4 Spiele am Stück über 90 Minuten gehen kann. Das konnte er ja zuletzt auch nicht so richtig, ohne die Adduktoren, die Leistenprobleme, jetzt die schwere Kreuzbandgeschichte dazu. Aus menschlicher Sicht, und das haben wir auch schon in unserem Podcast gesagt, da habe ich zwar auch von vielen Meinungen bekommen, boah, jetzt müssen wir Mitleid mit Millionären haben. Ey, Jungs, das sind und Mädels, das sind immer noch Fußballer, die viel Geld verdienen, aber deren Karrieren dann auch abrupt enden können und die danach auch so schnell gar nicht wissen, was sie machen sollen. Deswegen sage ich nicht, der BVB muss hier der Bund Samariter sein und den hochbezahlten Profis noch in dem Sinne helfen, aber trotzdem in so einer Situation diese Reha mit zu begleiten. Man darf auch nicht vergessen, die, wie bei uns auch, nach 6 Wochen greift auch bei einem Fußballer die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, das heißt, der BVB muss nach 6 Wochen auch erstmal kein Gehalt für Emre Can zahlen. Das heißt, da spart er sich auch erstmal ein bisschen was. Bis dann natürlich ein neuer Vertrag aufgesetzt wird, dann ist der dann wiederum gültig. Das darf man aber auch immer nicht so ganz verkennen in der Situation. Der BVB darf natürlich für mich jetzt nicht für das gleiche Gehalt am Ende verlängern. Er liegt gerade bei 7 bis 8 Millionen. Das darfst du nicht machen. Da musst du die Hälfte vielleicht sogar ein bisschen weniger bieten. Aber als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung, das muss man bei Emre sagen, er ist ein vorbildlicher Typ, er ist ähnlich wie Julian Brandt, einer mit Herz, einer, der in der Mannschaft angesehen ist, ich mag den auch unglaublich gerne. Sicherlich fußballerisch nicht immer das, was er von sich erwartet hat und der BVB von ihm, aber trotzdem irgendwo auch ein Anführer. Und deswegen sehe ich das zweiseitig. Auf der einen Seite geldtechnisch, ja, ne, besetzt auch eine Stelle, die vielleicht ein anderer, ein Junger vielleicht auch hätte einnehmen können. Aber auf der anderen Seite, menschliche Geste, finde ich es absolut in Ordnung.
Aber nur ein Jahr.
Ja, nur ein, also ja, am Ende für mich nur ein Jahr. Im Übrigen wäre das für mich, also der BVB hätte auch mit Emre Can verlängert bei einer Nichtverletzung. Also das haben wir uns auch nochmal bestätigen lassen. Das hat jetzt nichts nur damit zu tun. Wenn er jetzt nicht diese Verletzung gehabt hätte, da wäre ich wahrscheinlich eher der Meinung gewesen, wie bei Julian Brandt, zu sagen, ey, wir machen einen Cut, wir trennen uns von beiden und wir gucken, dass wir neue Gesichter holen. Dass dann nicht neue Prellböcke gesucht werden, ja, das nicht, aber dass dann zumindest neue Spieler geholt werden, die vielleicht für so einen neuen Aufbruch stehen und vielleicht auch eine neue Begeisterung entfachen. Weil manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn vor allen Dingen die Erfolge ausbleiben, dass man sich von Alpen trennt.
Hier schreibt Markus, hallo ihr Legenden, ich wette, dass Ricken oder Kehl nicht mehr zur neuen Saison da sein werden, vielleicht sogar beide. Mein Wetteinsatz ist eine Glatze. Ja, lieber Markus, kein Problem, wenn einer von beiden nicht mehr da ist, kannst du dir gerne eine Glatze schneiden. Ja, das
kann
ist wirklich für
machen.
Mich ein absolutes No-Go. Nein,
ja,
ich werde mich
gerne
nicht
machen.
Von meinen angeblich künstlichen Haaren trennen, das wird nicht passieren. Ja,
kann
ich habe hier eben noch eine super Frage gelesen, und zwar, welcher fast realisierte Transfer von Borussia Dortmund gilt unter Sportjournalisten und Transferexperten als derjenige, der für die größte mediale Aufregung gesorgt hätte. Also welcher Deal ist in den letzten Jahren, vielleicht auch seitdem du da so intensiv mit dabei bist, geplatzt, der für einen absoluten Schocker gesorgt hätte?
Boah. Cristiano Ronaldo. Also,
ja, jetzt musst du natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern,
ja,
ist ja
also,
klar.
Es war jetzt nicht so, dass Cristiano Ronaldo kurz davor war, beim BVB zu unterschreiben. Nein, aber auch, es gab ja mal eine Phase, als Ronaldo nicht wusste, was er machen soll, am Ende nach Saudi-Arabien gegangen ist. Und da wurde er vielen Vereinen angeboten, in Bayern, unter anderem auch Eintracht Frankfurt und tatsächlich auch Borussia Dortmund. Und das war dann auch mal ein leises und kurzes Thema auf der Geschäftsstelle, wie man mit der Personalie umgeht. Am Ende haben sie für sich entschieden, nee, viel zu groß, größer als der Club, viel zu viele also mediale Aufmerksamkeit ist eh schon hoch genug und das verfolgen wir gar nicht intensiver. Aber das wäre, glaube ich, schon so ein komplett verrücktes Ding gewesen. Rashford, bestimmt auch ein Riesenname, den sie am Ende hätten holen können. Ja, und dann gab es doch, der war zu dem Zeitpunkt natürlich noch kein Topstar und er hätte alles in den Ankern erschüttert, aber Rafael Leão, was nicht er da mal einen Ausflug nach Dortmund gemacht hat und schon damit kokettiert hat, dass er irgendwie zu Gesprächen beim BVB ist und Zorc damals meinte, wir wollen ihn gar nicht holen, was soll das? Also gab es schon ein paar kuriose Nummern, aber ja, ich glaube Ronaldo war die
Rafael
Geschichte.
Leão war am alten Markt was trinken. Auch ganz unauffällig. Ja. Das ist ja einer der Spots in Dortmund, wo man überhaupt nicht irgendjemanden wahrnehmen könnte.
Ja, genau.
Und ich glaube, ist er dann zu Racing Lens? Ist er da hingegangen? Heißt das Racing Lens? RC Lens? Ich weiß es gar nicht, aber Lens. Ja. Ich meine, er ist dann nach Lens gegangen. Ja. Oder Lille. Ja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall ist er beim AC Milan nicht der allerschlechteste Spieler. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen.
Das stimmt.
Also, zwei, drei Namen noch, die ich vielleicht jetzt hier finde. Ja, mach das
gerne. Ja, guck
du
mal an. Ich guck, wo der hin ist. 26 Jahre Portugiese. Der ist ja nach Lille gegangen.
OSC Lille. Okay, dann hatte ich das doch einigermaßen richtig im Kopf. Lille oder Lens, Hauptsache Belgien. Von daher war es das schon. Und wir gucken jetzt mal, was wir noch haben. Wir haben über Schlotterbeck gesprochen, über Sancho, über Brandt, über Metscher. Über Jahn natürlich auch. Wie sehr sind die Namen von Spielern, die noch Verträge haben, die gültig sind, wie zum Beispiel Kobel oder Adeyemi und auch Girassi Abschiedskandidaten? Weil Girassi weiß man, der kokettiert ja auch immer so mit dem Abgang im Sommer.
Ja.
Ne? Das ist so eine Geschichte. Ja. Kobel würde ich jetzt sagen, tendenziell auf gar keinen Fall. Ist ja auch ein wichtiger Spieler, auch in der Außendarstellung für den BVB. Und ich glaube, der Markt gibt es auch nicht unbedingt her. Aber bei Adeyemi fragt man sich natürlich immer, was will der wirklich? Will der irgendwann ein Fußballprofi werden, der richtig gut ist? Hat der überhaupt die Fähigkeiten dazu? Das ist auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Siehst du den noch lange beim BVB spielen?
Nee, um ehrlich zu sein, sehe ich ihn nicht mehr länger beim BVB spielen, was aber nicht zwingend an ihm liegt. Also der BVB, so vernehme ich das, liegt ihm schon am Herzen. Also das ist jetzt kein Hin- und Her-Gerede, sondern der grundsätzlich findet er das schon alles ziemlich geil da. Ist natürlich gerade nicht so happy mit der Spielzeit, die er bekommt, auch unter Niko Kovac. Er hat natürlich auch immer Punkte, wo er an sich arbeiten muss. Gerade der erste Kontakt, der ist noch nicht auf Top-Niveau. Aber Schnelligkeit, Abschluss, auch Charakter. Ich finde positiv auch, dass er so an sich gearbeitet hat, weil man hat ihm ja auch manchmal so ein bisschen Lustlosigkeit vorgeworfen, aber jetzt ist er auch körperlich da und will zeigen, dass manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, muss mit seinen Emotionen noch irgendwie richtig umgehen. Gerade ist so ein bisschen Stillstand in den Gesprächen, sie kommt nicht so richtig weiter und es würde mich nicht wundern, wenn im Sommer irgendein Club kommt, der am Ende sagt, wir wollen auf Adeyemi gehen, weil in der Mannschaft, die vielleicht auch auf Konter aus ist, die Schnelligkeit ausspielt über die Flügel mit einem klassischen Flügelsystem, er hat einen tollen Schuss, der erste Kontakt muss besser werden. Das wird sicherlich noch spannend, aber er ist definitiv ein Verkaufskandidat. Der BVB muss, auch wenn sie das nicht zugeben, einen Star zu Geld machen, um dann auch auf dem Transfermarkt, werden zwar viele Gehälter frei, Süle, Özcan und, aber Brandt auch, aber muss schon auch ein bisschen verkaufen, um flüssig zu sein. Girassi bleibt immer ein Kandidat, hat die Klausel von 45 bis 50 Millionen, die für Topclubs Gültigkeit besitzt. Italien ist ein Thema, Spanien ist ein Thema, Saudi-Arabien ist immer ein Thema. Also da wollen sie auch gucken, in welche Richtung das vielleicht gehen kann. Deswegen müssen sie da auch gucken, dass sie verschiedene Profile erarbeiten, auch nach Stürmern Ausschau halten, falls dann Girassi sagt, ich check jetzt aus, ich mache was Neues. Aber das sind definitiv Abgangskandidaten. Und bei Kobel gehe ich mit dir mit. Der Markt gibt es aktuell nicht her. Kobel ist auf einem Niveau, ich würde sagen Top 5 im Verdienen. Der Torhüter wahrscheinlich europaweit, vielleicht sogar weltweit. Wobei Saudi-Arabien ausgenommen. Aber so, das heißt, der verdient schon ordentlich was. Spielt bei einem Top-12-Club in Europa. Er hat die Newcastles und Aston Villas dieser Welt wahrscheinlich. Aber ist das der nächste Step nach Dortmund? Ja, muss man mal ein Fragezeichen dran machen. Also, wenn da jetzt nicht irgendwo was bei einem Top-Club à la City, à la Real, Barca, Bayern frei würde, dann wird er wahrscheinlich bleiben. So, und auch der ist committed mit dem BVB und ist eines der Gesichter. Also gehe ich da mit dir mit, was du gesagt hast. Der Markt gibt es nicht her. Aber die anderen beiden genannten sind Verkaufskandidaten.
Mhm. Zwei, drei Namen werfe ich hier noch rein. Hier wird gesprochen von Caritas, von Reed, von Aslani, von Eichhorn. Sind das Kandidaten? Aslani hört man ja immer mal wieder, dass das einer sein könnte, der dann die Lücke füllt, die eventuell Serhou Guirassy hinterlässt.
Alle tatsächlich auf dem Zettel beim BVB, auch Nathan De Kat, den kannst du auch noch dazu nehmen von Anderlecht, aber überall andere Vereine auch dran, ob es Bayern ist, ob es Leverkusen ist, ob es Clubs aus dem Ausland sind. Das wird nicht einfach. Kann dir jetzt noch nicht sagen, wie weit sie da in den verschiedenen Personalien sind. Ich glaube, Kenneth Eichhorn ist aktuell eher dabei, in Richtung Frankfurt zu tendieren, als woanders hin. Da läuft jetzt übrigens gerade der Berater von Felix Metscher lang. Also ich glaube, dass die auch langsam dann durch sein müssten mit ihren Gesprächen. Sind Namen. Fisnik Aslani hat eine Ausstiegsklausel, die der BVB durchaus ziehen könnte, die in so einem Segment liegt, wie man dann auch für eine Maxi Bayer ausgegeben hat in der Vergangenheit schon. Also das sind Namen, mit denen sie sich beschäftigen. Nur am Ende muss man natürlich auch gucken, was passiert mit einem Guirassy, wann haben sie da Planungssicherheit, warum soll ein Aslani kommen, wenn ein Guirassy noch da ist. Das sind sicherlich alles Themen, alles vielleicht noch ein bisschen zu früh, um da deutlicher zu werden. Sebastian Kehl ist unterwegs, war jetzt am Wochenende in Österreich, hat sich Wien gegen Salzburg angeguckt, um Joan Gadou, Innenverteidiger, zu verpflichten. Also das hat auch Prio, ne? Verpflichtung von Innenverteidigern. Sechser, ein klarer Sechser an der Seite von Metscher, auch dann auf den Flügeln sich zu verbessern. Und das sind die Positionen, wonach sie schauen. Ich finde weiterhin, Guirassy ist kein Spieler für die nächsten 3 Jahre, da sind wir uns einig, aber ich finde auch, dass ein Serhou Guirassy, wenn er ordentlich auch bedient wird, weiterhin dir deine 20 Tore in der Saison garantieren kann, wenn er ordentlich bedient wird. Für mich ist es ein Top-Spieler. Ich mag den sehr gerne. Der BVB muss aber natürlich trotzdem gucken, was passiert nach Guirassy, klar.
Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage, weil da haben 6 oder 7 Leute tatsächlich nachgefragt und dann bist du auch entlassen. Systemwechsel im Sommer, ist das eine Option? Insbesondere, weil der Trainer ja Niko Kovac heißt?
Ja, so ein schöner Abschluss. Ich habe es ja vorhin mal kurz angerissen und dann auch noch gesagt, kommen wir später bestimmt zu. Also passt, als hätten wir uns abgesprochen. Jetzt gucke ich gerade eben mal hier ganz kurz, ob da Metscher drin sitzt, in seinem eigenen Auto. Oh nee, es ist da. Die machen hier auch immer ein Theater, Mensch. Jetzt werden die Jalousien da runter und wieder hochgemacht, damit auch ja keine Fotos gemacht werden. Also heute kommt auf jeden Fall die Verkündung von Felix Metscher. Ja, da ist er jetzt auch nach der Verlängerung. Interessant. So, warte mal, Sascha, jetzt gucke ich gerade eben kurz. Ja, da ist er. Also, da ist alles fertig. Felix Metscher steigt jetzt in sein Auto ein, in seinen schwarzen SUV und dann ist gut. So, ich würde aber nicht lange aufhalten.
Wir hätten Livestream müssen, ne? Also von daher.
Ja, hätten wir machen müssen, ne? Ja, aber siehst du, ist doch interessant. Also kurzum, das ist auch so eine Sache, flexibel zu sein, vielleicht auch zu gucken auf der Viererkette oder auf der Dreierkette, vielleicht in eine Viererkette zurückzugehen. Also das sind gerade Punkte, die sie beim BVB auf jeden Fall besprechen.
Sehr gut. Also vielen Dank erstmal. Nicht erstmal, sondern nochmal, dass du dir
danke,
die Zeit
gerne
genommen hast. Ich weiß das wirklich extrem zu schätzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das sage ich zwar bei allen, aber insbesondere, wenn jemand da quasi bei der Arbeit gehindert wird, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Du musst noch ein Minütchen danach dranbleiben, damit die Aufnahme auch noch komplett hochgeladen wird. Ich sehe dich nämlich nur verkrisselt, aber alle da draußen später, die sehen dich natürlich vernünftig. Und nochmal der Hinweis, für nächste Woche gibt es auch schon wieder einen Gast und demnächst wird es ja auch weltmeisterlich in der schwarz-gelben Runde. Da freue ich mich auch schon drauf. Mehr kann ich aber noch nicht verraten. Ihr könnt diesem Podcast folgen. Ihr könnt ihn abonnieren bei YouTube, bei Spotify oder wo auch immer. Ihr könnt andere darauf aufmerksam machen. Ihr könnt vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr alle Infos. Und nächste Woche gibt es die Sendung dann entweder am späten Dienstag oder am frühen Mittwoch. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Bis dahin viel Spaß eventuell im Stadion am Samstag gegen Augsburg und bis zum nächsten Mal. Ciao.